Dieser Podcast wird präsentiert von Art on Ice. Nothing beats life.
NZZ Akzent. Der Samstag.
Viele Leute in den Regionen in den letzten Jahren, die leben irgendwie weiter, sind froh darum, wenn sie möglichst wenig behelligt werden und wenn dann ein Korrespondent, ein Ausländischer kommt, der das aufwühlt, quasi aufmischt, diese Situation, ihre Ruhe da, dann kann das ihnen natürlich auch schaden und dafür möchte man ja nicht verantwortlich sein.
Markus Ackeret ist schon seit fast 2 Jahrzehnten politischer Korrespondent. Er war von Ende 2006 bis 2011 in Moskau für die NZZ und danach einige Jahre in Peking, später in Berlin. Und ab 2018 begann die zweite Zeit in Russland für ihn, in einer Zeit, in der sich sehr viel verändert hat.
Leute, die sich als Journalisten bezeichneten, mit laufenden Kameras da und haben sich auf mich gestürzt, wussten auch, wie ich heiße und fragten mich sofort, warum ich hier sei, warum ich mich mit diesem Menschen treffe.
Das Leben und das Arbeiten in Putins Russland ist spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine 2022 immer schwieriger geworden. Und im letzten Sommer haben Markus und seine Frau, die ebenfalls Journalistin ist, entschieden, wir kommen zurück. Wobei Markus seither schon wieder für Reisen und Treffen in Moskau war. Und er hat mir bei unserem Gespräch Geschichten erzählt, die die Veränderung in Russland aufzeigen. Geschichten, die Markus selber erlebt hat.
Aber ich habe dadurch ein bisschen etwas, ein Gefühl für diese Person bekommen, für diesen jungen Mann, der gefallen ist, und vor allem auch für die Art und Weise, wie man mit ihm umgeht.
Zuerst aber noch, diese Folge NZZ Akzent erscheint am Samstag. Unüblich. Warum? Die NZZ ist die Zeitung im deutschen Sprachraum mit dem größten Netzwerk an Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten. Wir hören sie im Akzent hier jeden Wochentag, wie sie eine Geschichte erzählen jeweils aus ihrem Gebiet. Und wir dachten uns, da geht ja noch mehr eigentlich, denn unsere Leute vor Ort, die erleben mehr, die leben dort. Und ich frage sie hier also jeden Samstag ab jetzt über ihre größeren und kleineren Geschichten aus, neben den Schlagzeilen. Mein Name ist Simon Schaffel. Willkommen. Meine erste Frage an Markus war, womit hast du dich in den letzten Monaten vor Ort, als ihr noch da gelebt habt, am meisten auseinandergesetzt? Was hat dich besonders beschäftigt? Und er meinte, Bürokratie. Das komme in Russland schon mal vor, aber in den letzten paar Jahren und Monaten hat das Regime die Schrauben angezogen, sagte er. Insbesondere für ausländische Journalisten wie ihn.
Früher hatten wir ein Jahresvisa, jetzt haben wir nur noch für 3 Monate eine Akkreditierung und entsprechend auch das Visum. Und das bedeutet, dass man sich eigentlich kaum hat man das eine bekommen, schon wieder um das nächste bemühen muss. Mhm. Wobei jetzt das, was mich vor dem Aufbruch besonders beschäftigt hatte, das drehte sich um Mobiltelefone, um SIM-Karten. Und da gibt es sehr viele neue Regelungen, die sind vor allem auch gerichtet gegen Betrug über Telefonanrufe. Also das ist die offizielle Sprachregelung. Mhm. Und gegen Missbrauch und wegen möglicher Terrorgefahr.
Aber du würdest sagen, es gibt einen anderen Grund natürlich.
Ja, natürlich, es geht auch einfach um mehr Kontrolle.
Ja.
Und das ist in jeder Hinsicht so, weil man sieht das eben daran, dass eben jetzt in diesem spezifischen Fall bei den SIM-Karten ist seit Sommer verpflichtend, dass man die SIM-Karte mit biometrischen Daten verifizieren muss.
Okay, und seitdem ist deine SIM-Karte Teil des Systems und man weiß das auch.
Ja, genau. Und das heißt, es ist schon alles dann miteinander verknüpft. Also man kann auch sehr gut nachverfolgen, wo sich wer aufhält. Andererseits muss ich sagen, davon bin ich ohnehin schon immer ausgegangen und deshalb ist das jetzt auch nicht ein großer Schock, wenn das dann passiert. Solange das Telefon nicht aktiv durchsucht wird, was auch vorkommen kann, muss man damit sowieso leben und davon ausgehen, dass man in dem Sinne überwacht wird.
Da will ich einhaken. Denkst du, in welcher Form du überwacht wurdest oder ihr alle sozusagen Auslandsjournalisten?
Ja, man muss sicher davon ausgehen, dass gewisse Behörden sich für einen interessieren. Wie sehr das dann der Fall ist, ist doch dann relativ individuell.
Hast du mal etwas gemerkt?
Also in Moskau Eigentlich nicht so, ja. Aber auf Reisen in der Provinz eindeutig, weil es mehrmals zu Vorfällen gekommen ist, die nur zustande kommen können, wenn man irgendeiner Weise mich verfolgt oder überwacht hat oder mindestens wusste, was ich alles vorhabe. Termine zum Beispiel, die nur ich zwischen bestimmten Personen abgemacht hatte und niemand wusste sonst davon. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es eben doch jemand mitgelesen, mitgehört hat.
Und also kannst du ein Beispiel machen? Was ist dann passiert? Sind dann Leute aufgetaucht oder was ist passiert?
Ja, also der unangenehmste Vorfall war mal in Jekaterinburg am Ural. Das ist dort auch nicht so ungewöhnlich. Das ist sehr vielen ausländischen Journalisten und auch Diplomaten, westlichen, dort passiert in den vergangenen 3-4 Jahren. Ich traf den lokalen Vertreter der mittlerweile in Russland verbotenen, liquidierten Organisation Memorial. Allerdings, also beziehungsweise die regionale Einheit dort ist nicht liquidiert, sondern nur das gesamte Russische. Die arbeiten weiter einfach auf regionaler Ebene. Und dieser Historiker, ein Geschichtsprofessor, mit dem wollte ich mich treffen und hatte mit ihm einen Termin abgemacht. Und als ich dort zu seinem Büro kam, waren schon 4 Leute, die sich als Journalisten bezeichneten, mit laufenden Kameras da und haben sich auf mich gestürzt, wussten auch, wie ich heiße und fragten mich sofort, warum ich hier sei, warum ich mich mit diesem Menschen treffe, warum ich überhaupt aus Russland berichte, das Land anschwärzen würde und so weiter. Und haben mir so Fragen gestellt, so provokative. Und dieser Geschichtsprofessor war rausgekommen, um mich abzuholen. Und wir konnten dann ja nicht einfach in sein Büro gehen, sondern er packte mich so quasi und sagte, so, jetzt laufen wir hier weg und dann liefen wir weg. Aber die folgten uns über mehrere Straßenzüge hinweg und warteten dann auch, als wir an einer Bushaltestelle standen, noch weiter, versuchten auch Umstehende da einzubeziehen und darauf hinzuweisen, was da für Spione oder ungebetene Gäste quasi da sind. Aber da ließ sich niemand darauf ein, was auch nicht ganz verwunderlich ist. In Russland versucht man, in solchen Situationen aus dem Weg zu gehen und sich gar nicht in andere Dinge einzumischen.
Also umstehende Menschen.
Genau. Und dann irgendwann hatten sie das Gefühl, es bringt sowieso nichts und sind dann abgezogen und wir fuhren dann quer durch die Stadt zu ihm nach Hause und haben das Gespräch dann dort geführt. Aber danach wurden dann Ausschnitte aus diesen Szenen auf einem Telegram-Kanal und auf YouTube verbreitet. Da wurde auch meine Telefonnummer dann mitgeteilt. Okay. Und es wurde dazu aufgefordert, mich anzurufen, mir Nachrichten zu schicken, dass ich irgendwie das Land verlassen solle oder mir so Fragen zu stellen, warum ich da überhaupt sei. Und da war ja offensichtlich, man wusste halt, dass ich da bin, und sogar, wo ich wann wen treffe.
Also extrem stressig auch für dich jetzt.
Genau. Es ist natürlich, ich meine, der Vorteil in dem Fall, also der Vorteil war dann, es wurde weniger stark verbreitet als bei Kolleginnen. Eine Kollegin musste sofort ihr Telefonnummer wechseln, weil sie so viele Anrufe bekam, dass ihr Handy paralysiert war. Aber was das Unangenehmste daran ist, ist natürlich erstens, man bezieht ja auch andere Leute mit in diese Situation rein.
Ja.
In einem späteren Fall, den ich erlebt habe, war es dann auch so, dass diese Person, die ich getroffen hatte, die wollte explizit zum Beispiel nicht, dass man weiß, dass ich sie treffe.
Ja.
Und dann ist es nämlich besonders unangenehm, wenn dann Leute offenbar wissen, dass ich diese Person getroffen habe. Und das andere ist, also ich selber wusste in dem Moment ja auch nicht, was wissen die sonst noch über meine Pläne. Ich hatte noch anderes vor, ich wollte in eine andere Stadt in der Region noch fahren und auch andere Leute treffen. Und man hat dann in dem Moment natürlich die Sorge, dass beim nächsten Treffen die wieder dastehen oder dass, wenn ich am nächsten Morgen auf den Bahnhof gehe, um da in diese Nachbarstadt zu fahren, dann die Leute, die auch auf mich warten oder am Flughafen, wenn ich dann die Stadt verlasse.
Also das hat dich auch verfolgt eigentlich, das kann man schon sagen.
Ja, genau. Also es hat auch dazu geführt, dass man ein bisschen vorsichtiger ist, war dann in der Auswahl der Reiseziele, weil ich musste mir auch genau überlegen, wen kann ich dann überhaupt treffen, wenn ich ja auch eine gewisse Gefahr für diese Leute darstellen kann.
Ja.
ja, ich habe mich dann so fast ein bisschen toxisch empfunden, weil viele Leute in den Regionen in den letzten Jahren, die leben irgendwie weiter, sind froh darum, wenn sie möglichst wenig behelligt werden, und wenn dann ein Korrespondent, ein Ausländischer kommt, der das aufwühlt, quasi aufmischt, diese Situation, ihre Ruhe da, dann kann das ihnen natürlich auch schaden, und dafür möchte man ja nicht verantwortlich sein. Und das ist dann halt so ein Abwägen, wie man damit umgeht.
Also obwohl er sich manchmal als toxisch empfand, die alltäglichen Treffen gerade auf dem Land weniger wurden, Begegnungen gab es ja aber doch sicher viele. Aber welche steht am ehesten für die Veränderung, die das Land durchlaufen hat?
Ja, ich finde das immer noch, sogar wenn man gar nicht so einfach da dann eine oder zwei Leute einfach so herauszugreifen. Man hat ja immer wieder viele Begegnungen, die einfach einem bleiben. Und zum Teil sind es sogar Begegnungen oder so indirekte Begegnungen. Aber ja, am Anfang des Krieges stellte sich ja die Frage, wie geht das Land mit den Toten um, mit den Gefallenen? Und es war auch eine gewisse Erwartung, auch gerade im Westen da, dass sobald dann diese Särge zurückkommen aus dem Krieg, dann werden die Leute ja merken, was da passiert, und es wird Widerstand gegen diesen Krieg geben. Und das hat ja nie stattgefunden. Und ich bin dann nach Buryatien gereist. Das ist eine Region östlich des Baikalsees in Sibirien. Und von dort kommen proportional gesehen viele gefallene Soldaten.
Ja.
Das sind eben Buryaten, das ist ein buddhistisches Volk mongolischer Herkunft. Und ich bin dahin gefahren, um zu verstehen, wie die damit umgehen. Das war natürlich sehr schwierig, weil das ist eigentlich ein Tabuthema, und man kann auch nicht einfach so auf die Leute zugehen, die ihre Verwandten begraben.
Ja.
Aber ich habe mich dann einfach unter Trauergäste gemischt und habe das, als wäre ich einer von denen, habe ich das miterlebt, habe mir auch extra dafür dann noch dort eine Jacke gekauft, dass es ein bisschen weniger auffällig ist, dass ich so angezogen bin wie die Leute rundherum, dass es nicht irgendwie...
Also eine schwarze Farbe?
Nein, das ist bei den Leuten wenig, dort wird nicht in Trauerkleidung Abschied genommen, sondern einfach, wie man gerade ist. Aber ich hatte ein bisschen, wie eine lokale Bekannte von mir meinte, mir würde man sofort ansehen, wenn ich so angezogen dahin ginge, dass ich irgendwie nicht von hier sei. Und dann habe ich mir einfach so eine Windjacke gekauft, wie es dort viele Leute trugen. Das fiel jetzt nicht auf. Also ich wurde immer auch in Russland nicht sofort als Ausländer erkannt, solange ich jetzt nicht irgendwie gesprochen habe und man dann vielleicht den Akzent, den ausländischen, gehört hat, hat man mich oft auch für einen Russen durchgehen lassen. Das heißt, da fiel ich nicht auf. Und dann habe ich diese Zeremonien alle nacheinander da, also von einem Toten quasi, einem Gefallenen miterlebt. Und das fand ich eine sehr eindrückliche Sache, weil ich habe zwar dann wenig gesprochen, weil ich wollte verhindern, dass man mich dann aus dieser Gesellschaft entfernt.
Dass man sich erkennt.
Genau. Und es war ja auch keine geschlossene Gesellschaft in dem Sinne, da konnte wirklich jeder dazukommen, am Sarg Abschied nehmen, der Zeremonie dort beiwohnen. Und dann auf dem Friedhof nochmal sich einfach da ans Grab stellen, wo noch ganz viele andere auch da waren, und den Reden zuhören. Aber ich habe dadurch irgendwie ja doch ein bisschen etwas, ein Gefühl für diese Person bekommen, für diesen jungen Mann, der gefallen ist, und vor allem auch für die Art und Weise, wie man mit ihm umgeht und mit dieser Situation. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, auch wenn das eben in einem gewissen Sinn eine indirekte Begegnung war. Gehört sicher zu den bleibendsten Erinnerungen all der Zeit in Russland.
Wir sind gleich zurück. Art on Ice. Erlebe James Bay, Jess Glynn, Stress, Stefanie Heinzmann und Noah Vera Gut zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 26. Februar bis 7. März in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artonice.com.
Vor dem Gespräch mit Markus bin ich ins Archiv gestiegen. Digital. Wer ein NZZ-Abo hat, kann das übrigens auch machen und so bis 1780 in der Zeit zurücklesen. Ich verlinke den Zugang und auch das Archiv der NZZ in den Shownotes. Auf jeden Fall habe ich dort eine 19 Jahre alte Reportage von Markus gefunden. Er ging da weit in den Osten, 7 Zeitzonen von Moskau weg, praktisch an der Grenze zu China ist das da. Und was mir an diesem Text von damals auffällt, die Menschen in Birobidzhan, so heißt der Ort, sind zum Teil schon 2007 so abgelöscht, also desillusioniert, wie Markus das auch in heutigen Texten zum Teil beschreibt. Auch damals waren Wladimir Putin und seine Partei einiges Russland fest im Sattel in Moskau. Und einige Leute in dieser entlegenen Provinz, die Markus trifft, sagten ihm schon damals, warum sollen wir wählen gehen? Und Leute nach Moskau schicken oder so. Wir haben genügend Probleme hier. Und in der Sowjetzeit gab es Industrie und die ist weg und die kam nicht zurück. Hat sich also gar nichts geändert?
Natürlich zeigt es einfach auch, dass viele Dinge, die damals schon ein Problem waren oder die Leute beschäftigt haben, heute ungelöst sind. Wenn ich wahrscheinlich wieder in diese eine Provinzstadt zum Beispiel, die in diesem Text auch beschrieben wird, reisen würde, wären vermutlich manche der Probleme nicht besser geworden. Mhm. Trotzdem würde man immer noch die ganze Hoffnung auf Wladimir Putin setzen.
Auch dort?
Ich denke schon, ja. Gerade an solchen Orten ist eher, weil das, was man oft von außen vielleicht nicht so gut versteht, ist, es wird ja in Russland eine sehr große Trennung gemacht zwischen dem Staat allgemein und seinen Vertretern, die eigentlich mit Verachtung behandelt werden und in die man kein Vertrauen hat meistens, die man belächelt oder vor denen man sich vielleicht auch fürchtet, aber die nicht irgendeine, ja, man hat keinen echten Respekt vor ihnen oder nur so einen negativen, man hat Angst vor ihnen vielleicht. Es gibt natürlich Ausnahmen, auch auf regionaler Ebene, auf lokaler Ebene, das ist keine Frage. Aber man macht diesen Unterschied zwischen dem Staat quasi, dem allmächtigen, bedrängenden Staat und Wladimir Putin. Und Wladimir Putin ist eine wie etwas Eigenes und das ist der, der eigentlich halt nicht, der muss sich auch mit diesem Staat herumschlagen und kann gar nicht, ist ja nicht in der Lage, so denken viele, bei allem zum Rechten zu sehen. Deshalb weiß er das nicht. Deshalb muss man auch sich oft, muss man, ist immer die letzte Hoffnung, man sagt ihm persönlich, was man für ein Problem hat. Und also es gibt ja diese Fernsehsendung jedes Jahr, direkter Draht mit dem Präsidenten und viele dieser Fragen und Anliegen zeigen ja, man setzt immer die letzte Hoffnung auf ihn und denkt, wenn man ihm jetzt die eigene Geschichte erzählt, dann löst sich vielleicht endlich das Problem. Und bis zu einem gewissen Grade stimmt es vielleicht sogar, weil er, wenn er natürlich dann den Bürgermeister eines Dorfes anruft und sagt, warum ist die Wasserversorgung in dem Stadtteil XY seit 5 Jahren nicht repariert worden. Das geht so nicht. Dann passiert natürlich etwas, weil das kann sich niemand leisten, dass dann nichts passiert. Aber man verbindet auch nicht die Probleme, die man im Alltag hat, mit der Politik, die eben vom Präsidenten eigentlich ausgeht und von ihm mindestens gebilligt wird. Und das muss man auch immer wieder zeigen. Und ja, natürlich hat sich in den letzten 20 Jahren in Russland sehr vieles verändert. Zum Guten auch. Also vielen Leuten geht es tatsächlich auch besser, aber das Problem ist, dass sich das oft auf gewisse Orte nur beschränkt. Vielen geht es eben genauso schlecht wie damals oder noch schlechter. Und was vor allem ein Problem ist, es geht vielen Leuten wieder schlechter. Das heißt, die Hoffnung, dass es immer besser wird, was auch angetrieben hat und auch die Akzeptanz angetrieben hat, dass man wenig politische Freiheiten hat, diese Hoffnung ist eigentlich gesunken. Man gibt sich mit immer weniger zufrieden. Man sagt, ja gut, ich bin schon froh, wenn ich überhaupt irgendwie so über die Runden komme.
Wie ist das bei anderen Kontakten? Also wie wichtig sind Freunde zum Beispiel vor Ort?
Also die sind natürlich generell wichtig aus verschiedenen Gründen. Also einerseits, ja, man möchte ja immer ein gewisses soziales Umfeld haben, da wo man wohnt. Und Korrespondent ist eben, das ist ja eine Art Lebensform. Das ist nicht nur ein Beruf. Und deshalb ist es wichtig, dass man so viel wie möglich auch versucht, mit Leuten in Kontakt zu kommen, aus der normalen Gesellschaft quasi.
Und hast du diese Veränderung dann auch gemerkt, bei näheren Menschen sozusagen?
Ein bisschen, jetzt bei den Nächsten zum Glück nicht, aber bei Leuten aus dem etwas weiteren Umfeld schon, ja, zum Teil, dass man auch einfach so ein gewisses gegenseitiges Befremden dann da war und man vielleicht dadurch auch den Kontakt eher reduziert hat. Und dann sind natürlich auch viele oder manche weggegangen und generell, das wirkt sich natürlich dann auch auf neue Begegnungen aus. Es ist natürlich weniger, ja, es ist die Unbeschwertheit, mit der man an neue Begegnungen herangeht, die hat abgenommen, weil man nie genau weiß, wo kommt man dann vielleicht an. Sehr, ja, dieses Kriegsthema ist halt etwas, was sehr stark auch trennt. Und wenn man das Gefühl hat, da überhaupt keine gemeinsame Verständigung zu finden, dann ist es von beiden Seiten her gar nicht irgendwie sehr schwierig, einfach dann normal Umgang zu pflegen. Und das habe ich schon gespürt, das bedauere ich auch sehr, weil ich das immer auch schön fand in Russland, dass man, wenn mal so das Eis gebrochen ist zwischen den Menschen, es doch relativ schnell auch sehr persönlich und tiefgründig haben konnte. Und das gibt es auch weiterhin. Ich hatte auch in den vergangenen Jahren solche Begegnungen, die auf überraschende Weise das gezeigt haben. Aber das waren oft eben eigentlich dann weniger berufliche Begegnungen als Begegnungen im Privaten, die einfach natürlich dann auch, ja, man kann das ja natürlich, das hilft einem auch zum Verständnis des Landes. Aber
magst du erzählen?
Wir haben als Familie mehrmals auch Reisen gemacht, jetzt in den vergangenen Jahren in Russland. Und einmal waren wir im hohen Norden und dort landeten wir am Schluss, das war kurz vor Neujahr, bei einem Paar. Und das war so organisiert, wir sollten dort wohnen. Die hatten angeboten, man kann bei ihnen wohnen. Wir wussten nicht, wohnt man dann in einem extra Häuschen bei denen auf dem Gelände oder wie ist das genau organisiert? Wir kamen da spät abends an, stellten fest, wir wohnen eigentlich bei denen quasi. Und dann haben sie uns auch sehr herzlich aufgenommen. Es war eben der Tag vor Neujahr. Neujahr ist in Russland das wichtigste Familienfest. Und dann stellte sich auch schnell heraus, ja, ja, wir sollen mit ihnen zusammen Neujahr feiern. Und der Mann führte uns dann auch noch durch das Dorf und hat uns erzählt. Und irgendwann hat er auch gesagt, ah, da fliegen ja immer so Flugzeuge Richtung Ukraine. Und er hat das in so einem Ton gesagt, der zeigte, der ist damit nicht einverstanden. Und daraus ergab sich dann ein Gespräch. Und dann stellte sich heraus, dass er selber mal politischer Aktivist war. Und, wow. Und danach hat man herzlich dann diese Abende, die dann auch folgten, miteinander verbracht, fast schon klischeehaft. An einem Abend holte er die Gitarre hervor und spielte dann. Und es war wirklich so ein bisschen, wie man sich das, ja, wie man es auch von früher kannte aus Russland. Und das hat mich, fand ich sehr herzerwärmend und ist mir sehr in Erinnerung geblieben.
Dankeschön, Markus.
Danke dir.
Das war NZZ Akzent der Samstag. Einige Geschichten von unserem Russland-Korrespondenten Markus Ackeret habe ich verlinkt. Mein Name ist Simon Schaffer. Merci und bis zum nächsten Mal.